SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute mit Claudia Deeg.
Die Begrüßung würde ich eigentlich gerne meinem Gast überlassen. Etwas unorthodoxer Einstieg in die SWR1 Rheinland-Pfalz-Leute-Sendung, aber dann muss ich Sie gar nicht erst weiter vorstellen. Können Sie das bitte übernehmen?
Ja, hallo erstmal.
Rüdiger Hoffmann, Kabarettist und Musiker, schön, dass Sie hier sind. Hallo.
Ja, hallo.
Ist das wirklich immer der Einstieg?
Ja, ist es wirklich. Also ich habe mal ein paar Shows gemacht irgendwann zwischendurch, wo ich es dann mal weggelassen habe. Aber irgendwie habe ich so gemerkt, die Leute vermissen das. Und ich mache es einfach am Anfang des Abends einmal. Und ja, das erwarten die Leute. Das ist wie ein Auftakt eigentlich.
Ich würde es gerne mal vorspielen, wie das ist, wenn das in der Halle kommt.
Okay.
Ja. Hallo erstmal.
Ich meine, Sie haben noch nicht viel gesagt, ja. Und der Saal tobt.
Ja.
Das ist ein echtes Markenzeichen, oder?
Absolut, ja, ja. Und Helmut Karasek hat ja irgendwann mal gesagt, ich hätte hallo erstmal oder ich weiß gar nicht, ob Sie es wussten, zwei Sätze in den deutschen Sprachgebrauch gebracht, die sich da festgesetzt hätten. Das hätten noch nicht viele geschafft. Das fand ich dann sehr ehrenvoll.
Das ist schon eine Auszeichnung, ist schon eine Auszeichnung, oder? Wenn das so ein Literaturpapst sagt,
finde
wie Karasek.
Fand ich auch, ja.
Jetzt starten Sie im Herbst mit Ihrem 10. Programm, neues Programm, Aprikosenmarmelade. Wie fängt das an?
Höchstwahrscheinlich werde ich sagen, ja, hallo erstmal. Ja, und dann geht's halt los. Dann gibt's richtig viele neue Geschichten.
Wieso Aprikosenmarmelade? Warum der Titel?
Weil ich während des Schreibens immer Aprikosenmarmelade gegessen habe, morgens. Und ich hab halt einen Titel gesucht und irgendwann mal so zwischendurch bin ich drauf gekommen, wie wär Aprikosenmarmelade, dann habe ich es ausprobiert und jeder hatte direkt ein Lächeln im Gesicht. Gab's auch noch nicht so. Es gibt ein Lied im Programm, es gibt auch eine kleine Aktion, die ich aber noch nicht so ganz verraten möchte, die aber auch was mit Marmelade zu tun hat. Ja, und so war es dann eigentlich geboren. Also es zaubert ein Lächeln ins Gesicht der Leute, wenn sie Aprikosenmarmelade hören. Und Aprikosenmarmelade ist für mich auch ein Synonym so ein bisschen für, also Marmelade überhaupt so für dieses kleine Leben in der Familie am Frühstückstisch. Also dieser Mikrokosmos, der ja auch so das ist, was ich oft in meinen Geschichten beschreibe. Da jetzt Butterspuren in der Marmelade sind oder der Deckel ist klebrig, weil wieder einer vorher nicht aufgepasst hat. Also da viel kann sich so um dieses Marmeladenglas eigentlich abspielen.
Und gehört das neue Outfit auch zum neuen Programm? Weil ich muss vielleicht mal fürs Radio erklären, ich habe ihn erst nicht erkannt, als wir uns eben getroffen haben, weil man kann schon sagen Vollbart.
Kann man sagen,
richtiger, ja. Fast Rauschebart.
Ja, ja, ja. Nee, eigentlich nicht. Also auf dem Plakat habe ich den ja auch gar nicht, weil das haben wir ja vorher gemacht. Ich habe den jetzt mal so vom halben Jahr mal so wachsen lassen. Der war eigentlich noch viel, viel wilder. Es ist hier an den Seiten schon etwas gestutzt. Ja, ich bin da ganz entspannt. Also vielleicht mache ich ihn auch wieder ab vor der Premiere. Ich find's ganz lustig.
Und ist die Premiere, ist die in Luxemburg? Ich habe gedacht, ich verguck mich, warum ausgerechnet in Luxemburg?
Ach, ich habe in Luxemburg ganz treue, alte Fans und in Luxemburg ist immer eine tierische Stimmung. Das ist unglaublich. Also erstmal verstehen die alles, ne? Also die können ja wirklich Deutsch, was ich früher auch nicht so wirklich wusste. Und das sind so herzliche, begeisterungsfähige Leute, dass man da einfach nur gerne ist und das passte einfach so jetzt vom Termin her.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Im Herbst startet das Jubiläumsprogramm das 10. Titel Aprikosenmarmelade. Wie lange schreiben Sie an so einem Programm?
Also an dem Programm habe ich ungefähr 2 Jahre gearbeitet, würde ich sagen. Also ich mache es eigentlich immer so, dass ich Ideen sammle. Mittlerweile kann man die auch auf Smartphones verewigen. Also man muss jetzt nicht unbedingt immer ein Blatt Papier dabei haben. Und also ich sammle Ideen. Und dann fange ich irgendwann an zu schreiben. Dann gucke ich mir diese ganzen Ideen an. Und es ist oft nur ein Satz oder auch ein Wort reicht schon. Und ich habe dann diese Intention, die ich vor, was weiß ich, einem Jahr dann hatte, und vielleicht, die habe ich wieder sofort im Kopf und kann dann eigentlich diese Nummer schreiben. Und dann geht halt die richtige Arbeit dann los.
Und entsteht da auch einiges tatsächlich zu Hause? Weil ich meine, ist das jetzt nur eine Anekdote oder stimmt das mit der Aprikosenmarmelade? Also entstehen da wirklich Ideen auch am Frühstückstisch?
Also die Aprikosenmarmelade, die habe ich natürlich auch zu Hause gegessen, aber sowas wie Butterspuren in der Marmelade, das geht mir wirklich auf die Nerven. Also das, ja.
Ich gebe zu, es ist bei uns zu Hause auch ein großes Thema. Ja. Bei uns deshalb der Trend zum Zweitmesser. Ja. Haben Sie das schon mal ausprobiert? Also man hat zwei Messer neben dem Teller liegen.
Ja.
Das eine Messer für die Butter und das andere Messer dann.
Ja, verstehe. Das ist gut. Oder wenn der andere ein bisschen, wirklich ein bisschen rumsaut und alles klebrig ist, einfach, dass man so eine Plastikfolie dann halt um den drum auslegt und selber sich vielleicht einen Regenmantel anzieht oder
genau.
Sowas. Das geht auch.
Auch gut.
Klar.
Ja. Sie haben ja unglaublich viel Text. Also ich habe mir jetzt in Vorbereitung auf die Sendung schon auch nochmal so ein paar CDs angehört, DVDs geguckt. Sie stehen da alleine auf der Bühne und reden die ganze Zeit, manchmal langsamer, manchmal schneller.
Ja.
Wie merken Sie sich den Text?
Ich lerne den richtig gut auswendig vorher. Das mache ich halt immer, bevor ich ein neues Programm mache, so, dass ich den wirklich im Schlaf kann. Kann auch so fotografisch habe ich, so mein Gedächtnis ist so und weiß noch, wo das steht, auch wenn die Texte schon 10 Jahre alt sind. Ich weiß noch, wo welcher Satz irgendwie stand.
Ja, eben, auch die alten Geschichten. Ich meine, da entstehen wahrscheinlich auch Bilder im Kopf.
Genau.
Also dadurch kann man sich wahrscheinlich auch ganz gut merken. Ich denke jetzt mal an die Szene mit dem Mitbewohner zum Beispiel. Ja. Das würde ich gerne mal vorspielen.
Ich weiß gar nicht, ob Sie es wussten, aber mit meinem Mitbewohner verstehe ich mich prima. Wir kommen wunderbar klar. Ich hab's in der Küche ganz gerne so ein bisschen ordentlicher. Hab ihm das auch schon mal gezeigt, dass man das Spülbecken halt nach dem Spülen auch ruhig mit dem Rauschwamm nochmal durchwischen kann. Nö, er hat das auch gleich eingesehen. Das ist gar kein Problem bei uns.
Und das Ganze steigert sich dann noch und steigert sich. Sind Sie noch mit Ihrem früheren Mitbewohner befreundet?
Also wir haben uns ein bisschen aus den Augen verloren, muss ich sagen. Aber wenn ich ihn mal sehe in Paderborn, dann klar sind wir noch befreundet. Also das Witzige ist, er hieß auch Rüdiger oder heißt auch Rüdiger. Und es war wirklich genau so, wie ich das in dieser Nummer beschrieben habe, zumindest am Anfang jetzt. Also dass ich ihm wirklich mal gesagt habe, hör mal, so ein Spülbecken, das kann man mal mit einem Rauschwamm durchwischen, muss man nicht. Ne? Oder so ein Duschvorhang, der kann verschimmeln, muss er aber nicht. Ja, und so bin ich halt auch drauf gekommen, das dann so zu machen irgendwie. Ne?
Und er hat es ihn nie übel genommen?
Nee, weil er eigentlich so vom Typ her sehr gutmütig ist, also auch so ein bisschen wie so ein Teddy halt und irgendwie so von der Art her hat er mir das nie übel genommen, das stimmt. Also aber eigentlich verdanke ich ihm viel, das muss ich sagen, ja.
Haben Sie Freunde?
Ja, ich hab doch Freunde, ja.
Naja, wenn man Angst haben muss, dass man durch den Kakao gezogen wird, dann machen die sich vielleicht rar.
Das stimmt, also es gibt schon Leute, die da ein bisschen Angst davor haben. Also auch, es gab auch mal eine Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wirklich ein Freund von mir sich da wiedererkannt hat und es stimmte eigentlich auch. Aber ich habe es dann geleugnet. Also ich hoffe, er hört das jetzt nicht.
Okay.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Ich würde gerne mal über den Anfang Ihrer Karriere reden. Sie sind, ich glaube, es waren 10 Jahre ungefähr, über die Bühne getingelt und haben vor mal 5 Leuten, vielleicht auch mal vor 2 Leuten gespielt. Mhm. War das nicht irre frustrierend?
Also ich habe es in der Zeit damals eigentlich nie so wirklich so empfunden. Ja gut, wenn man so ein Gastspiel hatte in München, 3 Wochen eigentlich und davon mehr als die Hälfte ausgefallen ist, weil wirklich dann keine Zuschauer kamen abends. Das war schon so ein bisschen frustrierend, das muss ich sagen. Aber so, was weiß ich, in Hannover weiß ich noch, das war mein zweiter oder dritter Auftritt. Da habe ich 2 Abende da gespielt in so einer kleinen Galerie. Und am ersten Abend kam keiner. Da habe ich aber dann noch eine nette Übernachtungsmöglichkeit gehabt. Das war dann ganz gut. Und am nächsten Tag kamen, glaube ich, wirklich 5 Leute, wovon einer dann so ein Journalist war, der dann eine super Kritik geschrieben hat darüber. Und also da lernt man eben dann auch gerade die Pausen zu halten, die ja wichtig sind. Ne? Also 5 Leute 1,5 Stunden zum Lachen zu bringen oder 2, das ist natürlich schon, da muss man anderes Timing entwickeln irgendwie. Und das ist eine sehr gute Schule auf jeden Fall.
Ja, aber da durchzuhalten, das stelle ich mir, also da, Sie haben von Anfang an sich geglaubt.
Total. Also wenn ich manchmal so jetzt zurückblicke, muss ich wirklich sagen, finde ich das selber erstaunlich. Ich weiß gar nicht, aber ich habe nie an mir gezweifelt, nie. Ich war mir immer sicher, wenn ich mal irgendwann die Chance haben würde, vor großem Publikum aufzutreten, sei es im Fernsehen oder Radio war auch sehr wichtig damals, aber überhaupt vor großem Publikum, dann würden die Leute das gut finden. Und es gab eben auch viele, die gesagt haben, ja, dein Humor, der ist so speziell, der ist so trocken, das ist super, aber das ist wirklich was für ein kleines Publikum, für so ganz kleine Kabarets und so. Und das habe ich nie geglaubt. Und dann irgendwann war ich halt dann bei Wetten, dass und irgendwann kannte mich irgendwie, weiß ich nicht, 70-80% der Deutschen oder so. Ne?
Aber ich meine, tausende Leute zum Lachen zu bringen, ja, in diesen riesigen Sälen, ja, das hat sich auch beim Kabarett natürlich was verändert. Ja. Also früher war Kabarett ja auch mehr so auf, klar, Kleinkunstbühne, ja, ne, reduziert. Mhm. Das haben Sie ja auch mitentwickelt. Ja,
absolut.
Und hatten immer die Vorstellung, dass das funktioniert in großen Hallen?
Ja. Ja, und es hat vor allem eben auch so funktioniert, dass jemand wie ich da einfach nur stand oder saß auf dem Stuhl und eigentlich nur Geschichten erzählt hat, ohne, da war nur ein Scheinwerfer auf mich, ein Mikrofon, keine Action auf der Bühne und der Saal ist abgegangen wie eine Rakete.
Sie haben eben von der spartanischen Bühnenausstattung gesprochen. Im Laufe der Zeit wurde ein Stuhl wichtig. Mhm. Ist es einfacher zu sitzen, als im Stehen vorzutragen?
Also ich finde, dass wenn man sitzt oder wenn ich sitze, aber wahrscheinlich Mann stimmt auch, man irgendwie entspannter ist, man lässt sich ein bisschen mehr Zeit und eigentlich, finde ich, kriegt man die Leute auch noch mehr, man zieht die noch mehr so in seine Geschichte rein. Das ist so, als wenn man jetzt vor so einem Publikum steht oder sitzt, ist schon ein Unterschied irgendwie. Ne? Mhm. Und eigentlich, warum soll ich nicht sitzen? Ich erzähle eine Geschichte, ich muss ja nicht die ganze Zeit stehen und es überträgt so eine Entspanntheit von mir auf die Leute, habe ich das Gefühl.
Es muss einmal so entspannt zugegangen sein, dass relativ zu Beginn des Programms angeblich eine Frau ein Kind entbunden hat. Stimmt die Geschichte?
Das war so, das war im Emsland irgendwo, ich glaube in Lingen oder so. Und da sollte die Show gerade losgehen und dann hieß es, nee, geht nicht, diese Frau da in der ersten Reihe, die ist gerade dabei, jetzt irgendwie das Kind zu kriegen. Das heißt, dann kamen natürlich Sanitäter, ja, die sie dann rausgebracht haben und ich habe dann nochmal eben halt gewartet so. Und habe auch gesagt, wenn es jetzt ein Junge wird, muss auf jeden Fall auch Rüdiger heißen. Ich weiß auch nicht, was draus geworden
Schade,
ist.
Schade, Sie ja. wissen es nicht.
Nee, leider nicht.
Nee. SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Im Herbst gehen Sie mit einem neuen Programm auf Tour, das 10. Aprikosenmarmelade. Wir haben eben schon mal zurückgeblickt und da haben Sie gesagt, der Durchbruch kam eigentlich durchs Fernsehen. Wetten, dass der Auftritt, das war Mitte der 90er Jahre. Was würden Sie sagen, wie wichtig ist das Fernsehen heute im Comedy-Bereich?
Total wichtig, also um ein breites Publikum anzusprechen, muss man eigentlich schon im Fernsehen präsent sein. Die Gefahr ist natürlich heutzutage, dass man sehr schnell bekannt wird mit einer guten Nummer und eigentlich nichts wirklich so zu bieten hat, also 2 Stunden auf der Bühne. Deswegen sind auch viele sehr schnell wieder weg vom Fenster.
Also die mit einer Geschichte im Fernsehen,
genau,
rauskam, aber ja, da trägt's aber eben nicht für ein Bühnenprogramm. Mein.
Genau, und das, das ist schon so mittlerweile, also früher gab's einfach nicht viele Sendungen, wo man auftreten konnte. Da wäre man froh gewesen, wenn man überhaupt irgendwo mal im Fernsehen war. Jetzt gibt's eine ganze Menge. Es gibt Leute, die sehr schnell bekannt werden mit einer Nummer und diese Talente haben überhaupt keine Zeit, sich zu entwickeln und sind eigentlich sehr schnell verbrannt.
Naja, und Sie wussten auch genau, was Ihnen wichtig ist. Sie haben angeblich, ich habe es irgendwo gelesen, Rudi Carrells Nachfolger abgelehnt. Sie hätten Nachfolger werden können bei 7 Tage, 7 Köpfe?
Also ich wurde da dazu angefragt und ich wollte aber lieber auf Tournee weitergehen und habe deswegen das dann abgelehnt. Der war dann auch ein bisschen sauer auf mich, das habe ich dann schon gemerkt. Okay. Aber der tolle Kollege Oliver Welke hat das dann ja übernommen und das ist natürlich großartig.
Und die Heute-Show, wie finden Sie die?
Super. Also wir sind auch befreundet. Mhm. Er wohnt ja auch in Bonn. Mhm. Ja, hat auch ein bisschen mitgearbeitet an meinem Programm sogar, textlich und so. Und nee, ich finde ihn super. Ich finde auch die Heute-Show klasse. Also das ist zum Beispiel mal sowas, was wirklich eine große Qualität hat, finde ich.
Mit der Politik haben Sie es nicht so, ne?
Kann man so nicht sagen. Also ich habe eigentlich in meinen Programmen oft politische Themen gehabt. Also ich habe was gemacht über Tschernobyl damals, als das war. Ich habe was mehrere Nummern gegen Ausländerfeindlichkeit gemacht, als die Asylantenheime brannten damals. Wohnungsnot, Umweltproblematik hatte ich in mehreren Geschichten drin.
Die FDP kriegt es auch immer wieder
ab. Die kriegt es immer wieder ab.
Okay,
Arbeitslosigkeit, auch eine sehr schöne, eine der ersten Nummern.
Ja, aber so in der jüngsten Zeit nicht mehr so, oder?
Nee, ich hab's nur immer anders gemacht. Ich hab's dann in der Figur gemacht. Ich hab dann den Arbeitslosen gespielt. Der erzählt hat, dass er rausgeflogen ist und dann halt erzählt, jo, was mache ich so den ganzen Tag? Ja, ist eigentlich immer was zu machen. Dass ich mir schon mal einen Apfel schäle oder so. Und dann hinterher kommt so eine Andeutung, was weiß ich, von irgendwelchen Freunden, die halt so in die rechte Szene dann tendieren. Also das eigentlich war das so eine Art, fand ich und auch, fanden auch viele, wo man eben so Politik oder ein politisches Thema nicht mit einem erhobenen Zeigefinger gemacht hat, sondern aus der Figur heraus und damit eigentlich vielleicht sogar noch mehr erreicht hat, weil da war wirklich so ein, das Lachen blieb den Leuten im Halse stecken da im Saal.
Wenn wir gerade nochmal aufs Fernsehen zurückkommen, wenn ich die verschiedenen Formate sehe und die Leute, die mitmachen, es sind schon überwiegend Männer. Also Anke Engelke fällt mir ein. Ja. Und danach kommt erstmal lange nix. Woran liegt das?
Tja, also meine Theorie war früher ja immer, dass Frauen gerne gut aussehen wollen und dass das dann natürlich als Komiker manchmal nicht so passt irgendwie, weil man sich ja schon auch hässlich machen muss auf der Bühne. Also wenn ich da so an manche
Anke Engelke hat da keine Hemmung, die schlüpft in
genau,
jedes Kostüm.
Genau, deswegen
ne?
ist sie auch so erfolgreich. Ja, okay. Ja, ich meine, abgesehen davon sieht sie auch so ganz gut aus, aber... Nee, aber das ist so, das finde ich, beobachtet man bei Frauen dann oft, wenn die Kabarett machen, dann sind die immer auch so, dann geht's oft dann auch ein bisschen um das Äußere und das hat irgendwie, finde ich, mit Komik jetzt eigentlich gar nichts zu tun. Also ich finde, man muss den Mut zur Hässlichkeit haben und ansonsten weiß ich eigentlich auch nicht, müsste eigentlich mehr geben.
Schon, oder?
Ja, Frauen sind doch lustig manchmal, also.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Auf die Frage, von wem Sie das Showtalent haben, haben Sie mal geantwortet, vom Vater. Er war ein sehr guter Pianist und wollte auch Berufsmusiker werden. Da kam ihm leider der Zweite Weltkrieg dazwischen. Hat denn Ihr Vater Ihre Bühnenkarriere noch mitbekommen?
Ja, der hat so die Anfänge mitbekommen. Also als es gerade so richtig abging, da ist er leider gestorben. Aber so die Anfänge in den kleinen Läden, so vor 100 Leuten und immer ausverkauft und so, das hat er mitgekriegt und hat es auch... ja, gutiert. Also er war, glaube ich, richtig stolz und sagt, er wird sich da um mich keine Sorgen machen und hat mich auch immer extrem unterstützt. Ich habe ja gesagt, irgendwie, wenn ich das bis Ende 20 nicht schaffe, dann gucke ich mal, ob ich vielleicht irgendwie was anderes mache. Und dann so mit 28, zack, ging es dann so langsam durch die Decke.
Sie hatten
ne?
sich schon so eine Deadline gesetzt, oder?
Ja, ich habe schon mit 20, als ich angefangen bin, habe ich so gedacht, da muss man ja schon entscheiden, mache ich das jetzt? Voll oder mache ich noch irgendwas anderes? Und ich hatte ja damals auch noch ein bisschen studiert, so auf Lehramt, Musik und Germanistik und so. Und habe dann aber die Entscheidung getroffen, das will ich nicht mehr und habe mich dann exmatrikuliert.
Und Ihre Mutter, war die kritischer als der Vater?
Ja, die ist wirklich dann eher konservativer eigentlich als mein Vater. Ja, die fragte natürlich direkt, wie willst du das mit der Rente dann mal machen und wie und dann jetzt ausziehen, wer soll denn deine Hemden dann bügeln und so, also die Bühnenhemden dann. Ne? Ja, und es gab auch kein Geld dann von denen, also da hat sie dann oft drauf bestanden, wenn ich schon nicht studiere, dann kriege ich auch kein Geld, also obwohl meine Geschwister halt alle im Studium halt Geld bekommen hatten, aber nee, das bekam ich halt dann nicht und musste mich dann selber durchschlagen und habe auch teilweise ja dann am Anfang noch ein bisschen Tanzmusik gemacht nebenbei. Also ich habe dann in so einer Combo gespielt, wo wir dann auf Hochzeiten und Schützenfesten gespielt haben. Wo man natürlich eine Menge lernt dann auch, wo man sehr viel beobachten kann.
Na, und was ja eigentlich auch dem ursprünglichen Berufsbild entsprach, Sie wollten ja eigentlich mal Musiker werden, ne? Also mit 12 hatten Sie schon eine eigene Band und haben in der Band gespielt. Und wieso dann doch der Schritt weg von der Musik hin zum Kabarett, mehr zum Wort?
Also ich habe ja sogar Anfang 20, als ich gerade Abitur hatte, da habe ich ja sogar, bin ich nach Köln gegangen und wollte Jazz studieren an der Musikhochschule und habe mich da auch so als Gasthörer erstmal eingeschrieben und habe so nach 2-3 Monaten gemerkt, auch nachdem ich dann an einigen Kursen da teilgenommen habe, wo dann diese Jazz-Typen, wie ich sagen würde, von der Musikpolizei dann so sitzen, da ist mir der Spaß richtig vergangen. Also ich fand das so, ich habe dann auch gemerkt, ich wollte viel mehr im Mittelpunkt stehen. Ich wollte nicht an einem Flügel in einer Big Band sitzen, sondern ich wollte als Solist vorne stehen und weiß nicht. Und irgendwie merkte man auf der Bühne dann auch, am Anfang waren es ja, im ersten Programm waren es 18 Lieder, 4 Sprechnummern und dieses Verhältnis hat sich verkehrt mittlerweile.
Jetzt ist 2, 3.
Drei, 4 Lieder so und der Rest Sprechnummern. Und man hat dann gemerkt, ach, das... Damit kommt man eigentlich viel besser so an die Leute. Und so, dann ist man den Weg einfach mehr gegangen. So.
Waren Sie mehr Beatles oder mehr Stones-Fan?
Ich war totaler Beatles-Fan, aber auch Stones-Fan. Also wir haben mit unserer Band beides gespielt, beides nachgespielt. Aber ich war schon der größere Beatles-Fan. Aber die Stones habe ich ja dann mal.
Da dürfen Sie mal als Vorgruppe, als Ein-Mann-Vorgruppe
ganz
auftreten.
Genau, ja.
Wie war das?
Das war schon eine irre Nummer. Also ich habe einfach gedacht, die Chance hast du nur einmal in deinem Leben. Und soweit ich weiß, bin ich auch der einzige Comedian, der das gemacht hat. Und Mick Jagger musste das sogar, in Australien waren die auf Tour, musste das sogar entscheiden, ob das geht oder nicht. Und der Veranstalter hat mir gesagt, er hätte gesehen, der hätte eine Kassette gehabt, hätte sich das sogar angeguckt.
Ach,
und hat dann gesagt, er kann das machen. Und dann durfte ich das machen und es hat super geklappt. Und
vor 80.000?
80.000 Leuten, ja. Meine Frau war dabei, also meine jetzige Frau, damals noch Freundin, die stand hinter der Bühne, die hat gezittert. Also die war so am Zittern. Und ich habe so ich war so ganz komisch, in so einer ganz komischen Ruhe. Ich habe so gedacht, irgendwie, ich packe das. Und dann hat er mich angekündigt und dann haben die gejubelt und dann wusste ich, okay. Ich glaube aber, ich war ein bisschen schneller als normal.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Sie haben Musik auf Lehramt studiert, haben Sie eben gesagt, das Studium abgebrochen. Die Musik ist immer noch wichtig. Vor 5 Jahren haben Sie ja mal ein musikalisches Album rausgebracht.
Ja.
Warum war Ihnen das wichtig? Sex oder Liebe hieß
genau.
Das? Musste es einmal eine Musik-CD sein? Oder
ja, warum? Genau, das war es eigentlich. Also ich hatte den Traum schon immer. Und dann habe ich diese beiden Produzenten getroffen, Frank Ramon und Matthias Hass, die eigentlich auch sehr bekannt sind. Die haben viel gemacht mit Roger Cicero, Annette Louisanne, Ina Müller, für Udo Lindenberg Sachen geschrieben und so. Und wir haben uns auf Anhieb so gut verstanden irgendwie und haben dann, weiß nicht, innerhalb von einem Nachmittag bei mir zu Hause eigentlich das Konzept für 16 Songs gemacht. Also ich habe selten so kreativ mit Leuten zusammengearbeitet. Also das hat sowas von gefluppt irgendwie. Und ja, dann haben wir halt auch eine fette Produktion gemacht, die richtig viel Geld gekostet hat und die eigentlich auch richtig fett klingt. Ja, und das war es dann halt, ne?
Und ist es dann für Sie nicht ärgerlich, wenn Sie aber merken, auf der Bühne, die Leute wollen Sie lieber sprechen als singen hören?
Das war schon so, dass ich wirklich da ein bisschen enttäuscht war eigentlich. Mhm. Also ich bin ja mit dem Programm dann auf Tour gegangen. Das kam auch sehr gut an bei den Leuten. Aber ich glaube, es hat viele verwirrt so im Vorfeld. Also das habe ich von vielen Leuten gehört, die dann gesagt haben, ach, singt der jetzt auf einmal? Macht der jetzt gar kein Comedy mehr? Dabei war es gar nicht so. Ich habe ja immer schon Songs gehabt in den Programmen. Nur jetzt waren es halt nicht 4, sondern es waren 7 oder 8. Und sonst waren es ja auch Sprechnummern dann in dem Programm. Aber es ist scheinbar so, wenn man mit irgendwas wirklich sehr bekannt wird, dann ist man darauf wirklich sehr festgelegt und ich finde es eigentlich schade und so ganz aufgegeben habe ich es eigentlich auch noch nicht, weil vielleicht gehe ich auch mal in kleinere Clubs und gehe mit einer Band auf Tour oder so. Da hätte ich mal richtig Spaß dran, glaube ich.
Wer ist eigentlich Ihr Publikum? Also wenn man die Leute so sieht, die links und rechts von einem sitzen. Es ist schon so ein Querschnitt, aber sitzen auch die drin, über die Sie sich lustig machen, ja schon, oder?
Ja, klar. Ja, ja. Aber die merken es halt nicht. Das ist ja das Gute daran. Also man muss ja eigentlich immer irgendwie was machen, was so ein bisschen daneben ist. Es darf nie so ganz voll daneben sein, sondern so ein ganz kleines bisschen nur von der Realität abrücken irgendwie. Das hat Loriot auch damals mal sehr, sehr gut beschrieben. Und dann denkt jeder so, ach, das ist ja mein Nachbar, aber eigentlich ist er es selber irgendwie. Und deswegen kann er auch darüber lachen dann. Eigentlich lacht er über sich selber.
Also zum Beispiel ist nicht jeder Anwalt ein Muttersöhnchen zu Hause.
Ja, viele.
Ist doch auch klar, wenn einem die eigenen Eltern die Pistole auf die Brust setzen. Ich soll mir bis zum Ende des nächsten Monats eine eigene Wohnung suchen. Das ist mein Kinderzimmer. Da wohne ich doch jetzt schon seit 45 Jahren drin. Mann, oh. Immer auf die Kleinen. Was sollen denn die Kollegen aus der Anwaltskanzlei dazu sagen?
Gab es da eine konkrete Vorlage?
Ja, es gibt so jemanden bei uns in der Nachbarschaft, aber näher möchte ich da jetzt nicht drauf eingehen. Davon gibt es übrigens einen zweiten Teil im neuen Programm. Also Figur lebt jetzt wieder weiter. Auch eine sehr schöne Nummer, wo er so nebenbei zufällig ein Bordell betreibt, aber es gar nicht merkt selber. Nee, aber mehr will ich da auch noch nicht verraten. Ja.
Aber wenn Sie die Anspielung machen mit dem Bordell, so ein bisschen zotig, muss es eigentlich schon auch immer sein, oder?
Ach, es ist wirklich so, da muss man sich auch nichts vormachen. Auch die Kollegen hier vom politischen Kabarett oder so. Solche Sachen, wenn es mal ein bisschen unter die Gürtellinie geht oder wenn es um leichten Fäkalhumor oder wenn es mal um einen Furz geht oder so, das ist einfach immer das, immer, was die lautesten Lacher im Publikum erzeugt. Da kann man machen, was man will, ob das Dieter Hildebrand macht oder wer auch immer. Es sind die lautesten Lacher. Und da man natürlich selber auch eine kleine Rampensau ist und dem Affen auch gerne mal ein bisschen Zucker gibt, macht man das dann zwischendurch auch mal ein bisschen. Nicht nur, aber so zwischendurch muss es mal sein. Das macht einfach auch Spaß.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Sie sind verheiratet, haben, wenn ich richtig gerechnet habe, jetzt einen 5-jährigen Sohn?
Genau.
Ja. Wie oft sehen Sie die Familie? Wenn Sie auf Tour sind, wahrscheinlich nicht so oft.
Ach, ich fahre ja oft abends wieder zurück nach den Shows. Also ich sitze viel im Auto, weil ich auch gerne so zu Hause schlafe, nicht im Hotel. Irgendwie so nach so langer Zeit macht man das eigentlich dann doch ganz gerne.
Wir werden halt alle älter.
Ja, genau. Ja, und deswegen, ach, ich sehe die schon genug eigentlich.
Und müssen Sie dann zu Hause oder im Kindergarten den Spaßvogel geben beim Kindergeburtstag?
Nee, also ich glaube, die würden das auch gar nicht verstehen. Also wir hatten da jetzt so ein Zauberer da beim Kindergeburtstag, als er 5 wurde. Der war unheimlich nervös irgendwie, weil der mich dann gesehen hat da irgendwie. Und das hat mir großen Spaß gemacht.
Wie laufen denn Unterhaltungen bei Ihnen zu Hause ab? Also ich meine, ich finde ja, wir reden erstaunlich normal miteinander,
ja, ja.
Ne, gar nicht so langsam.
Nö, also was für Unterhaltung denn überhaupt? Ich meine,
ach so, ist natürlich nur geschwiegen.
Alles klar, ich meine, wenn man sich so lange kennt, ich meine, dann schaltet das Gehirn auch schon mal auf den Durchzug. Also dann.
Deshalb ist Ihre Frau wahrscheinlich Ergotherapeutin.
Ja, das kann gut sein, ja.
Hat sie denn denselben Humor?
Ja, absolut. Also das ist ja, glaube ich, auch sowas, was was dann schon wichtig ist, wenn sowas länger funktionieren soll, glaube ich. Und sie ist auch jemand, dem ich auch immer direkt so Nummern vorlese, wenn ich sie geschrieben habe. Und wenn sie lacht, ist es immer ein gutes Zeichen.
Ist das wirklich so?
Ja, absolut.
Und die Nummern funktionieren dann auch?
Die funktionieren auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es gibt manchmal so ein paar Sachen, dann sagt sie auch so, ach, das ist aber zu sehr unter der Gürtellinie, das wollen die Leute nicht. Und wenn ich es dann doch mache, dann ist es oft dann so, dass die dann aber doch sehr, sehr gut werden oder so. Das muss sie dann auch mal so eingestehen. Aber so in der Regel trifft das sehr genau zu, wenn sie lacht.
Sport ist in Ihrem Leben, glaube ich, auch wichtig, oder?
Ja.
Sie laufen auf einem Laufband, habe ich gelesen. Warum laufen Sie auf einem Laufband und nicht draußen in der Natur?
Weil ich das total liebe. Ich gucke sogar von meinem Laufband durchs Fenster auf so eine super Laufstrecke. Da laufen also permanent Jogger vorbei. Ich finde das so gut, weil zum einen bin ich da anonym. Also wenn ich draußen rumlaufe, erkennen mich die Leute.
Was jetzt nicht mehr mit dem Bart.
Mit dem Bart nicht mehr, genau. Ja, gut. Stimmt, müsste ich mal ausprobieren. Aber könnte dann warm werden. Nee, und was ich vor allem mag beim Laufbandlaufen, ist dieses Monotone. Also das, ich komme dann in so eine Art Trance, weil ich muss nicht gucken, wo ich hinlaufe. Ich laufe einfach irgendwie so auf der Stelle. Dann höre ich sehr laute Musik dabei. Ich habe da so eine Anlage, die ist sehr laut. Und da höre ich wirklich volle Granate Sound. Und finde es super. Also und was auch wirklich toll ist, ist, wenn man so überlegt, gehe ich jetzt joggen oder nicht. Ich kenne das ja auch noch von früher. So, dann dachte man, ja, wie kalt ist es denn jetzt draußen? Und was ziehe ich denn an? Wo ist denn dieses eine Teil? Dann sucht man das. Diese Zeit, da bin ich schon 20 Minuten auf dem Laufband, das habe ich dann schon, ich kann da in der Unterhose laufen letztendlich, das finde ich einfach genial. Ich mache es dann sofort, wenn ich daran denke, dass ich da jetzt Bock drauf habe und dann zack, habe ich schon gemacht.
Und Kanufahren?
Ja, auf dem Rhein sogar, ich wohne ja da in Bonn.
Nee, zwischen den großen Dampfern und den Frachtschiffen.
Da muss man allerdings ein bisschen aufpassen, weil die schon ein bisschen Wellen machen manchmal. Das macht mir unheimlich Spaß. Also auch im Meer, auf dem Meer mit dem Kajak so.
Vor Ibiza, da habe ich ja gelacht, als ich das gelesen habe. Mehrfach, immer wieder Ibiza. Was ist an Ibiza so toll? Warum machen Sie da so gerne Urlaub?
Wir haben da seit 11, 12 Jahren ein Ferienhaus und deswegen fahren wir da einfach immer wieder hin. Und
so wie der typisch deutsche Spießer, der immer an denselben Urlaubsort fährt.
Ja, aber Ibiza ist ja nicht so spießig.
Ach so,
das ist ja
okay.
Ausgeflippt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie Sie die Pointen, Ihr Programm schreiben. Worüber können Sie denn lachen?
Meinen Sie jetzt Kollegen oder so? Oder?
Ja, oder auch zu Hause. Ist es eher die Situationskomik oder auch Kollegen? Was finden Sie witzig?
Zu Hause hat jetzt mein Sohn, der ja 5 Jahre alt ist, in so einem Öko-Laden, wo wir mal irgendwie viel kaufen, zu so einem Mann gesagt, der an der Kasse stand, so vor ihm, toller Bart. Und das sage ich nicht zu jedem. Da war natürlich Stimmung in der Hütte. Also sowas ist so großartig natürlich. Das kann man gar nicht toppen irgendwie.
Und bei den Kollegen?
Bei den Kollegen, also Helge kenne ich halt schon ewig und den finde ich immer nach wie vor irgendwie wirklich klasse. Und Gerd Polt bin ich ja ein sehr großer Fan. Kenne den auch schon sehr lange und er kennt mich eigentlich auch noch aus der Zeit, wo ich noch gar nicht bekannt war, noch lange nicht bekannt war. Und da war der immer schon so, wenn er dann in Paderborn war, in der Paderhalle, dann bin ich da hingefahren und konnte dann in der Pause ihn dann hinter der Bühne treffen und so. Ne? Und ich war überhaupt nicht bekannt. Ich kannte nur die Schwestern von den Biermöseln, die Welküren, die kannte ich irgendwie. Deswegen war dieser Kontakt da. Und der war einfach, weiß nicht, ja, komm doch hier hinter die Bühne und dann so ein paar irgendwie, ja, ruf mich mal an, wenn du da unten bist am Schliersee und so. Ne? Das fand ich schon großartig, weil so ein Vorbild, der dann so locker und entspannt ist, das hat mir viel gegeben eigentlich damals. Ja.
Und mit Helge haben Sie dann jetzt mitgelitten, weil er durch die Boulevardpresse gezogen
ist? Schrecklich. Also ich habe das gelesen in der Zeitung. Ich dachte, das darf doch nicht wahr sein.
Muss vielleicht kurz erklären, kriegt nicht jeder mit, weil seine Freundin, seine Lebensgefährtin ihn verlassen haben soll und so weiter. Aber das hat schon eine Dimension angenommen. Da habe ich mich gefragt, okay, Star hin oder her, aber über einen Kabarettisten? Ja. Gab es sowas schon mal? Ich glaube nicht.
Nee, deswegen hat es mich auch fast geschockt ein bisschen. Also ich war kurz davor, ihn anzurufen und ihm da irgendwie mein Mitgefühl auszudrücken. Aber nee, ich war auch wieder geschockt.
Aber was bedeutet das dann für Sie? Ich meine, da muss man eigentlich doch als Kabarettist, der so bekannt, so berühmt ist, muss man jetzt Sorge haben, dass das Privatleben dann breitgetreten wird?
Ja, man darf sich halt nicht erwischen lassen. Ne? Das ist...
Aprikosenmarmelade, das neue Programm ab Herbst. Wie haben Sie das vorher getestet, zu Hause im Wohnzimmer, auch bei der Frau?
Ich habe ein paar Sachen schon ausprobiert, bei den letzten Auftritten von dem alten Programm. Und der Rest wird wirklich dann, klar, an der Frau ausprobiert natürlich, an den Jungs, an meinen Technikern. Mache ich auch dann beim Soundcheck oft, dass ich dann irgendwas vorlese oder so. Aber es wird schon dann eine richtige Premiere und ein Sprung ins kalte Wasser. Aber ich glaube, es wird richtig gut.
Es gibt bei SWR1 Rheinland-Pfalz eine Tradition. Der Gast bekommt ein kleines Geschenk.
Oh.
Wir haben ja viel über Musik gesprochen. Ich hatte natürlich erst überlegt, ob ich ein Glas Aprikosenmarmelade schenke. Nicht wissend, dass Sie das jetzt schon so lange gegessen haben, immer zum Frühstück. Ich dachte aber, die Stones, ich greife mal unter den Tisch hier zur gelben SWR1-Tasche, die Stones feiern ihr 50-jähriges Jubiläum.
Hey.
Sie sind kein Musikstar geworden, aber ein Comedy-Star. Aber ich dachte, ein Buch über Mick Jagger, Rebell und Rockstar,
das ist ja toll.
Das passt irgendwie,
super,
oder?
Toll, vielen Dank.
Rüdiger Hoffmann, vielen, vielen Dank fürs Kommen.
Danke auch.
Und einen Musikwunsch hätte ich noch, Beatles oder Stones?
Auch dann mal was von Beatles, würde ich sagen. Für die breite Masse, Hey Jude.